Das passt ja wunderbar zusammen. Das, was der Wini vorhin gesagt hat, loslassen, alles hinter sich lassen, das haben wir jetzt auch gesanglich gehört. Also besser ging es ja gar nicht. Und in der Tat, wenn man keine Kraft mehr hat, wenn man nicht mehr weiß, wohin, dann haben wir immer noch einen Fürsprecher bei Gott, und das ist Jesus Christus, in dessen Namen wir versammelt sind. Und wir haben hier so einen wunderbar sonnigen Tag, die Sonne scheint herein. Wir können uns darüber freuen oder auch nicht. Wenn man nämlich hier den Begeisterungspegel sich kurz mal anschaut, ist er nicht so groß, zumindest nicht so groß, wie es gerade in der Sportwelt ist. Ich war diese Woche mit ein paar wunderbaren, lieben Menschen zusammen, sehr tolle Freunde, und wir haben kurz einmal angeschnitten, wie viel Begeisterung zurzeit im Sport ist, wie die Menschen jubeln, wie die sich freuen, ja stundenlang bevor es losgeht, die gehen hin, die stehen in der Schlange, alles ist ihnen egal. Was für Emotionen dazu festzustellen sind, die einen weinen, zerreißen ihre Trikots, die anderen freuen sich wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Und dann hat einer festgestellt, warum haben wir diese Begeisterung nicht in unserem geistlichen Leben? Warum können wir uns nicht mindestens genauso viel freuen, wo wir doch die Hoffnung haben auf das ewige Leben? Warum lassen wir zu, dass die Probleme des Alltags uns über den Kopf wachsen? Und warum freuen wir uns nicht? Dann brauchen wir wohl viel mehr Gebet, denke ich, um alles hinter uns lassen zu können, um loslassen zu können von all den Dingen, die uns runterziehen, die uns nicht erlauben zu vergeben. Und über das Gebet möchte ich heute kurz sprechen, denn ich glaube, es ist notwendig, ja gar für uns, die wir schon jahrelang diese Gemeinde aufsuchen, jahrelang Christen uns nennen und haben uns taufen lassen, dass wir unser Gebetsleben erneuern. Und das erinnert mich an eine Geschichte, die ich euch kurz erzählen möchte. Da war einmal ein Ehepaar, und die hatten ein Problem mit einer anderen Person außerhalb ihrer Familie. Und eins dieser Eheleute konnte nicht vergeben. Es konnte einfach nicht vergessen. Es ging einfach nicht. Das kennen wir vielleicht allzu gut. Und der andere Ehepartner, der wusste sich nicht mehr zu helfen. Der hat versucht, gut darauf einzureden. Die Bibel zitiert. Das ist unser Glaube, das müssen wir tun. Und dann wurde dafür gebetet. Und es schien so, als passiert nichts. Aber irgendwann einmal sagt dann diese Person: Hast du für mich gebetet? Denn ich spüre, wie in meinem Herzen sich etwas tut. Ich kann dieser Person jetzt vergeben. Was ist da passiert? Und das ist die wunderbare Kraft Gottes, und das ist die wunderbare Kraft des Gebets, zu der wir zurückfinden müssen. Und ich habe da einen Vers, den ich mitgenommen habe für uns heute Abend, der hat mich ein bisschen oder der macht das Ganze vielleicht nicht allzu einfach für uns, wenn wir uns den mal anschauen, aus 1. Thessalonich, Kapitel 5, Vers 17. Zu dem möchte ich hinkommen. Da schreibt der Apostel Paulus den Thessalonikern von damals, kurz vielleicht einmal zur Geschichte. Paulus, er war auf seiner Missionsreise unterwegs, die sind zum Glauben gekommen. Einige Wochen lang trafen sie sich in der Synagoge, sicherlich auch außerhalb der Synagoge. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen, andere wiederum nicht. Viele fanden Anstoß an ihnen, sie wurden rausgezerrt, sie wurden vor Gericht gebracht. Paulus musste fliehen, und er schreibt ihnen diesen Brief und sagt da in Vers 16: Aber seid fröhlich und betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Nun stellt euch vor, eine Stadt, aus der er fliehen musste. Er kannte die Probleme der Leute. Er wusste, dass sie verfolgt wurden. Er wusste, dass sie ihren Glauben nicht in allen Stücken haben frei ausleben können. Und auf mich klingt das irgendwie so beruhigend, so wie wenn ein guter Großvater seinem Enkel sagt: Alles wird gut. Mach dir keine Sorgen. Das, was du tun kannst, ist, bete. Bete für deine Probleme und freu dich und sei dankbar. Das klingt schwer, nicht wahr? Das klingt so unheimlich schwer, vor allem dann, wenn wir nicht mehr Ein und Haus wissen. Vor allem dann, wenn wir, wie in unserem vorherigen Beispiel, nicht vergeben können. Vor allem dann, wenn die Krankheit kein Ende nimmt. Vor allem dann, wenn die Schmerzen nicht mehr verschwinden, wenn es im Herzen wehtut. Vor allem dann, wenn kein Mensch mehr helfen kann. Dann kommt die Bibel und sagt mit der ruhigsten und liebsten Stimme, die man sich vorstellen kann: Seid froh und betet. Nun, ich glaube nicht, dass dieser Vers meint, legt alles zurück und Tag und Nacht müsst ihr jetzt beten. Es geht hier ums Prinzip, eine Einstellung des Gebets zu haben, einen Geist des Gebets in sich zu tragen und diesen auch ausleben. Ich finde in unserer Gemeinde sehr schön, und das muss ich einmal an dieser Stelle gesagt haben, dass wir gerne beten. Das sehen wir auch an den Gebetsabenden unter der Woche, auch in den Gottesdiensten. Das finde ich schön. Und besonders montags komme ich gerne zum Gebet. Und manche Gebete, sie sind so wunderbar und halten echt lange an. Und man wird nicht müde, weil da irgendwie so ein Geist des Gebets ist. Aber diesen Geist muss man mit nach Hause nehmen. Diese Gebetseinstellung muss man mitnehmen. Denn wie soll man überwinden können? Wie soll man loslassen können, die Dinge, die uns von Gott entfernen, wie wir gerade zuvor gehört haben? Da gibt es Dinge in unserem Herzen, die uns binden, die uns von Gott entfernen. Und jeder kennt sich das selbst am besten. Wie kann man loslassen? Am besten tun wir so wie dieses Ehepaar in unserer Geschichte. Anfangen zu beten. Tagelang wird man vielleicht nicht sehen. Wochenlang vielleicht sogar. Aber irgendwann einmal wird man feststellen, es geht in Erfüllung, weil Gott ist da und er erhört die Gebete. Aber Thessalonik war nicht die einzige Gemeinde, denen Paulus schrieb, dass sie beten sollen. In der Gemeinde von Kolosse war es nicht viel anders, denn auch sie wurde dazu bewegt, beharrlich zu beten. Sie hatten auch nicht weniger Probleme, möchte ich sagen. Sie waren zwar bekannt für ihre Liebe, für ihre Ordnung in der Gemeinde, für ihren Glauben, aber sie hatten das Problem, dass bei ihnen ihr Lehrer waren. Sie waren da unterwegs, sie stellten die Offenbarung Gottes in Frage. Und Paulus schreibt ihnen und gegen Ende seines Briefes, und das wirkt auf mich wieder so beruhigend und so zuversichtlich: Betet und seid beharrlich im Gebet. Ich höre oft, dass wir hinausgehen, wir organisieren Evangelisationen, manche gehen in Mission und manche sind so ungeduldig und sagen, da geht nichts weiter, da tut sich nichts. Wir sind so schwach, in dieser Welt passiert nichts. Und dann blicken wir auf die Gesellschaft und sagen, das ist so eine gottlose Gesellschaft. Die muss man wieder abwählen, die wir da gewählt haben, die taugen nichts. Die sind so gottlos und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, wozu uns die Bibel motiviert in so einem Fall, wenn wir der Meinung sind, dass wir in einer gottlosen Umgebung beten? Anzufangen, für das Land zu beten, für die, die an der Regierungsspitze sind, damit der Herr sie segnet, damit der Herr das Land segnet, die Nachbarn segnet, die Freunde segnet. Und ich glaube, das ist etwas, was uns nicht immer gefällt, was wir nicht immer gerne tun wollen. Denn das bedeutet, von seinem gemütlichen Sofa mal aufzustehen und sich hinzuknien und anfangen, für die Probleme der anderen zu beten, für die Anliegen der Gemeinde zu beten, für die Anliegen der Freunde zu beten, für die kranken Freunde zu beten. Aber was ich festgestellt habe, wenn man mal anfängt zu beten, dann findet man 1000 mehr Gründe, wofür man beten kann. Wenn man mal anfängt zu beten, kommt man aber auch auf den Geschmack, weil man merkt, da gibt es Ruhe, da gibt es Frieden, da gibt es Hoffnung für die Herausforderungen, die da morgen kommen. Und apropos Herausforderungen, ich habe da so einen wunderbaren Vers mitgenommen aus einem Lied, das ich vor einiger Zeit kennengelernt habe. Und irgendwo mittendrin sagt eine Stelle: Und noch vor dem Kampf wissen wir, wer Sieger ist. Gläubige können das. Noch bevor Widerstand auf uns zutrifft, kann einer, der vertieft ist im Gebet, der in enger Beziehung mit Gott lebt, der Jesus zum Mittelpunkt seines Lebens gemacht hat, der weiß, dass es gut gehen wird. Der weiß, wer der Sieger sein wird. Nicht der Teufel, der kommt mit seinen Prüfungen und mit seinen Versuchungen. Der versucht uns vom Glaubensweg abzubringen. Der versucht unser Leben kaputt zu machen, auf welche Art und Weise auch immer. Und eins möchte ich noch sagen, es ist nie zu spät, mit Gebet anzufangen. Es ist nie zu spät, sein Leben Gott hinzugeben. Obwohl wir meinen, und das ist wahrscheinlich auch berechtigt so, dass aus unserer eigenen Natur heraus, aus unserem eigenen Stand heraus, aus unserer Ungerechtigkeit heraus, wir eigentlich nicht würdig sind, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber Gott lehrt uns hier etwas Besseres. In Psalm 50 mit 15 zum Beispiel ladet Gott alle ein, zu ihm zu kommen. Und er hört und er segnet und er hilft, ganz gleich, wie es einem geht. Und ich glaube, am besten kann man das wiedergeben, wenn wir uns in Erinnerung rufen, das Beispiel von Ninive mit dem Propheten Jona. Jeder kennt diese Geschichte, meine Kinder kennen diese Geschichte auch schon. Sie wissen, dass es einen Propheten gab, der einen Auftrag bekommen hat. Er drückte sich vor diesem Auftrag. Ein großer Fisch hat ihn verschlungen. Gott hat ihn befreit und dann ist er schließlich doch hingegangen in diese große Stadt und er verkündigte die Botschaft Gottes. Das, was mich aber fasziniert, ist Folgendes. So wie ich das verstehe, hatte Jona nicht die größte Begeisterung für die Botschaft. Denn im Nachhinein, ihr wisst ja, ging er auf diese Anhöhe, irgendwie so auf einen Logenplatz und er wartete darauf, dass Gott nun endlich kommt mit seinem Gericht. Aber es war ganz anders. Die Leute von dort, angefangen mit dem König, mit dem Obersten des Landes, die sind zu einem Schluss gekommen. Wir müssen jetzt umkehren. Wir müssen jetzt Buße tun, ansonsten vernichtet uns Gott. Und obwohl der Gerichtsschluss schon ausgesprochen war, hat Gott seine Meinung geändert, weil die Menschen angefangen haben zu beten, weil die Menschen ihre sündige Situation anerkannt haben und losgelassen haben. Sie haben gesagt, so geht es nicht mehr, so kommen wir um. Und es durften so viele Menschen weiterleben. Deshalb, es ist nie zu spät. Wenn man sich nicht zur Angewohnheit gemacht hat, den Tag mit Gebet zu beginnen oder den Abend, den Tag mit Gebet zu beenden, dann ist es nie zu spät, endlich damit anzufangen. Dann ist es nie zu spät, sich hinzuknien vor dem Schöpfer, den viele nicht anerkennen, so wie die Irrlehrer von Kolosse. Sie glaubten nicht, dass Gott sich in Jesus offenbaren konnte. Wie viele Meinungen haben wir nicht auch heute, mit denen wir konfrontiert werden? Aber wir wissen es besser. Wir wissen es besser, denn wir erleben Jesus im Gebet. Wir erleben den Heiligen Geist speziell im Gebet, wenn wir durchforscht werden, wenn Offenbarungen kommen, wenn Menschen geheilt werden nach dem Gebet und im Gebet. Wir müssen es besser wissen. Aber um nun zum Anfang zurückzukommen, um Begeisterung, um mehr Begeisterung für die geistlichen Dinge zu bekommen, für die wir auch berufen sind, müssen wir unser geistliches Leben überdenken und wieder anpacken. Und ich glaube, das Ganze beginnt mit Gebet. Es sind so die fundamentalen Dinge eines christlichen Daseins. Etwas ganz Einfaches. Aber manchmal erscheint es für uns zu einfach zu sein. Aber natürlich ist es einfach, denn warum sollte Gott uns das Leben unnötig schwer machen wollen? Die Bibel sagt ganz deutlich, dass er möchte, dass alle Menschen errettet sind und dann in Ewigkeit bei ihm sind. Wir dürfen wählen und ich glaube, dass wir heute wählen dürfen, ob wir geistlicher werden wollen. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir näher bei Gott sind. Und der erste Schritt dazu ist, ein intensives Gebetsleben aufzubauen. Und dann werden wir sehen, dass die Menschen um uns herum verändert werden. Und dann werden wir sehen, und davon bin ich gewiss, dass Menschen um uns herum gesund werden. Und dann werden wir sehen, dass eine gottlose Gesellschaft, vielleicht langsam, vielleicht auch etwas schneller, ein Umdenken stattfinden wird, weil Gott wirkt. Wir haben so oft versucht, mit unseren eigenen Worten Menschen zu überzeugen, dass das, was wir tun und was wir leben, die Wahrheit ist. Und wir haben es nicht geschafft. Lassen wir all diese Dinge in die Hand Gottes. Und wie? Durch Gebet. Wodurch auch anders. Nun, in diesem Sinne, möge Gott uns alle segnen mit einem Geistesgebet, denn ich denke, niemand, aber auch niemand kann von sich selbst behaupten, mein geistliches Leben ist in so einer Vollkommenheit, dass ich bald entrückt werde. Ich glaube, wir müssen noch lange darauf hinarbeiten. Aber wenn wir den Entschluss fassen und wenn wir den ersten Schritt setzen, werden wir ganz bestimmt, und davon bin ich überzeugt, große Wunder sehen, wenn wir in unserem persönlichen Leben das Gebet viel mehr schätzen. Und wie gesagt, hier die paar Beispiele, die ich euch genannt habe aus der Schrift. Menschen, die sich auf Gott verlassen haben. Denkt an Daniel, was wäre er ohne Gebet gewesen? Denkt an die Aposteln, wie weit wären sie ohne Gebet gekommen? Denkt an die Urgemeinde, man hat sie immer wieder in Gebet gefunden. Und die, die eingesperrt waren für den Glauben, die wurden oft auf wundersame Art und Weise befreit, weil sie gebetet haben. Und nicht zuletzt rufen wir uns hervor das Beispiel unseres Heilands, Jesus Christus. Nächtelang hat er ein Gebet verbracht. Und ich frage mich, musste Gott selbst echt Gemeinschaft mit sich selbst haben? Nun ja, die Person Jesus Christus musste genauso wie wir Menschen Kraft tanken. Lernen wir daraus. Deshalb, meine Lieben, schließe ich ab mit diesem einen Vers aus 1. Thessalonich 5, Vers 17. Betet ohne Unterlass. Habt ein Leben des Gebets. Und wir werden sehen, wie Gott mehr wirken wird, wundersamer wirken wird, weil wir uns auf ihn verlassen und wir uns auf ihn berufen. Amen.